Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bringe euch herzliche Grüße auch aus unserer Gemeinde mit und natürlich auch von meiner Frau und meiner Tochter, die jetzt heute leider nicht hier sein können. Zu meiner Person, ich weiß jetzt nicht, wer mich schon kennt. Einmal durfte ich schon hier predigen, damals noch vor Corona war das, genau. Mein Name ist Sebastian Bosch, ich komme aus der Gemeinde Neufahren, Ex-Eching, früher mal. Bin dort auch in diversen Diensten tätig, bin verheiratet seit 7 Jahren, habe eine Tochter und erwarte jetzt ein zweites Kind, einen Sohn, der kommt im November. Ja, in meiner Freizeit mache ich viele verschiedene Sachen. Ich fahre gern Longboard, spiele Klavier oder mache andere verrückte Sachen. Ja, jetzt wisst ihr so einiges zu meiner Person und ich möchte euch heute auch eine Person bisschen näher bringen, skizzieren aus dem Alten Testament. Wer von euch eine Bibel dabei hat, der kann gerne aufschlagen im zweiten Buch Könige, Kapitel 6. Es soll heute um Elisa gehen. Und es ist eine Geschichte, die mir persönlich schon immer sehr viel bedeutet hat. Ich weiß nicht, wer von euch schon als Kind eine Kinderbibel hatte, mal Hände hoch. Gab es da ein paar? Okay, waren da auch Bilder mit dabei? Meistens schon, oder? Genau. Und es war immer eine Geschichte drin, also ich weiß nicht, zumindest in der Kinderbibel, die ich hatte, die ich sehr mochte. Und zwar war das die Geschichte, wo ein großes Heer vor dieser Stadt ist, wo Elisa sitzt. Und die wollen diesen Elisa gefangen nehmen. Und in Wirklichkeit ist da aber ein himmlisches Heer, das keiner quasi sehen kann, außer Elisa. Und Elisa weiß, dass dieses Heer da ist und dass er beschützt ist und dass er sich keine Angst machen braucht oder keine Angst haben muss. Gott ist bei ihm und er ist nicht allein. Das soll auch uns heute in dieser Predigt immer bewusst werden, dass Gott mit uns ist und dass wir als Diener Gottes in dieser gottlosen Welt nicht allein sind. Lasst uns lesen im zweiten Buch Könige, Kapitel 6. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach: Da und da soll unser Lager sein. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, an jenen Ort vorbeizugehen. Denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, dem ihm der Mann Gottes genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen: Könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Knechte: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen: Siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach der Knecht zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Und er sprach: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn das Heer, das um uns ist, das mit uns ist, Moment, na, Entschuldigung, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach: Schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Worte Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Das ist nicht der Weg noch die Stadt. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen nun, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, da sprach er zu Elisa: Mein Vater, was soll ich tun? Soll ich sie schlagen? Er sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Würdest du sie schlagen? Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl zubereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streitscharen der Aramäer nicht mehr in das Land Israels. Ja, eine faszinierende Geschichte, die mich immer wieder beeindruckt, wenn ich sie lese und mir das einfach versuche, bildlich vorzustellen. Ich weiß, wir haben jetzt hier keinen Projektor. Ich habe normalerweise auch eine Prise dabei. Da ist immer dieses schöne Bild, wo diese zwei Menschen auf diesem Hausdach stehen und sie sehen und blicken hinunter in das Tal und sie sehen diese große Streitmacht. Aber auf dem Berge sieht man die Feuerrösser und dieses Heer von Engeln, das sie beschützt. Das war ja eine prägnante Geschichte in meiner Kindheit. Aber es gibt in diesem Kontext, in der sich dieses ganze Spektakel abspielt, einen sehr, sehr wichtigen Umstand oder ein sehr wichtiges Umfeld, in dem sich diese Geschichte abspielt. Ah, die Zeit, in der es spielt, das ist nämlich nicht irgendeine Zeit, es ist die Zeit eines geteilten Königreiches in Israel. Und Joram ist in dieser Zeit König vom Nordreich. Das Südreich hat sich bereits abgespalten. Wir sind schon einige Könige quasi in dieser Spaltung drin. Und Joram war der König, er war der Sohn Ahabs. Und wie wir alle wahrscheinlich schon wissen, Ahab war ein ganz, ganz, ganz schlimmer Götzendiener. Er hat eine Frau mit dem Namen Isabel geheiratet, die den Götzendienst aus all ihren Kulturen mit nach Israel brachte. Kinder wurden geopfert, also der Opferkult für die Götzen und vieles mehr. Jeder konnte machen, was er wollte. Für jede Sache gab es einen Gott und du konntest hingehen, wo du wolltest. Überall gab es Götzen, auf jeder Höhe, auf jedem Berg. Keiner musste mehr zum Tempel gehen. Eine eigentlich ganz schlimme Zeit. Und wir sehen, dass in dieser Zeit im Nordreich, aber auch dann später im Südreich, einfach nichts mehr wirklich funktionierte. Weil sie Gott verlassen haben, bricht dieses ganze Land auseinander. Die Kultur und die Sitte, alles verfällt. Der Wohlstand ist verloren, alles ist zu Bruch gegangen, weil die Menschen, weil das Volk Israel Jahwe verlassen hat, vergessen hat und nun sich anderen Göttern hingegeben hat. Es herrscht ständig Krieg. Das Nordreich hat permanent mit irgendwelchen anderen Völkern zu tun, die immer wieder einmarschieren und Teile Israels einnehmen, sie thronpflichtig machen und es gibt keinen langfristigen Frieden mehr. Und dieses Nordreich ist durch und durch immer von schlechten und bösen und gottlosen Königen regiert. Es gibt keinen, der wirklich nach Gott fragt. Und in dieses Königreich, in dieses katastrophal schlechte und gottlose Königreich, schickt Gott einen Mann namens Elisa. Und er soll in diesem Volk wie so ein Fackelträger, den man aus den Olympischen Spielen kennt, sein, der ein Licht, eine Flamme hochhält, nämlich als Diener Gottes in diesem gottlosen Volk. Aber Gott hat in diesem Land keine Bedeutung mehr. Er ist bestenfalls ein Problemlöser. Wenn nichts mehr funktioniert, dann erinnert sich der eine oder andere noch, ach, da war doch mal ein Gott, den könnte man ja vielleicht mal um Hilfe bitten. Aber wenn dieser Gott mir Vorschriften macht, mir sich in mein Leben einmischt, dann will ich ihn nicht. Und ich kann mir nur vorstellen, in dieser Zeit, wie muss sich Elisa gefühlt haben in einem Volk, das so gottlos ist, dass keiner mehr nach Gott fragt und er der Einzige ist, der scheinbar immer noch an dem Wort Gottes und an den Geboten Gottes festhält. Und das ist nicht einfach, denn selbst das eigene Volk, selbst das Volk Israel hat seine Propheten nicht geachtet und geehrt, sondern in den meisten Fällen waren die Propheten verfolgte Menschen, die um ihr Leben bangen mussten. Manche wurden in Brunnen geworfen, andere wurden geächtet, andere wurden ins Exil geschickt, wie auch immer. Also das Volk hat nicht gerade eine lobenswerte Geschichte mit den Dienern Gottes. Und trotzdem schickt Gott seinen Diener in dieses Volk. Und diese Geschichte spielt sich nicht lange nach der Zeit ab, in der Elia, der Vorgänger Elisas, gedient hatte. Und ihr kennt auch alle diese tolle Geschichte, wo Elia dieses Opfer bringt. Und er legt sich quasi mit den Götzenpropheten oder Götzendienern an und sagt, hier, wir bauen zwei Altäre, jeder opfert sein Tier. Die einzige Regel war, es durfte kein Feuer selbst gelegt werden. Der Gott oder unser Gott oder euer Gott muss das Feuer schicken. Und was ist passiert? Natürlich, diese Götzenpropheten haben es nicht geschafft, dass dieses Opfer in Feuer aufging. Und Elia hat gebetet und das Feuer verschlang das Opfer. Und in dem Moment schrie ganz Israel, ja, Gott, Jahwe ist der einzig wahre Gott. Und man hat an dem Tag diese ganzen Götzenpropheten umgebracht. Und was ist passiert? Jetzt, das klingt so nach großer Buße, nach großer Umkehr, ein Riesenereignis. Und Isabel, die Frau Ahabs, hat gesagt, was hat dieser Elia denn da getan? Ich werde ihn umbringen lassen. Ich will ihn weg aus diesem Land. Und Elia muss flüchten. Und er flieht in die Berge und er sagt, Herr, es ist niemand mehr da. Es ist keiner mehr da. Ich bin der Einzige. Ich habe getan, was du wolltest. Nimm mich weg von hier. Ich will nicht mehr hier sein, denn es ist keiner mehr da. Stellt euch vor, ihr würdet hier sitzen und ihr wärt allein an diesem Morgen. Und es ist wichtig, denn in Zeiten wie heute, wie Corona, ist es ein Statement, wenn ihr hier sitzt. Es ist ein Statement, wenn man Gottesdienst feiert und sagt, ja, es gibt Regeln, ja, wir könnten zu Hause bleiben, aber wir sind Diener Gottes und wir versuchen natürlich mit den Mitteln, die wir haben, Gottesdienst zu feiern, Gott zu dienen. Das hat Elisa und Elia natürlich auch getan. So, und Elisa wird der Nachfolger Elias. Nach diesem Ereignis mit diesen zwei Opfern gibt Gott Elia den Auftrag, weiterzugehen, weiterzumachen und Elisa zu berufen, seinen späteren Nachfolger. Wer war dieser Elisa? Wer es will, kann es gerne auch nachlesen. Noch im ersten Buch der Könige steht das nämlich geschrieben, ich glaube im Kapitel 19, als Elia den Elisa beruft. Und es ist interessant, denn Elisa befindet sich in dem Moment, als Elia zu ihm kommt, dabei, den Acker zu pflügen. Und er pflügt ihn nicht mit einem Gespann Ochsen, sondern mit 12. Und 12 Gespanne Ochsen ist in der Zeit ein absolutes Zeichen von Wohlstand. Der war kein armer Mann. Ja? Er kam aus einer wohl gut situierten Familie und aus dieser Familie heraus beruft Elia jetzt diesen Elisa. Der hätte jeden Grund gehabt zu sagen, ach, ich habe ein bequemes Leben, mir geht's hier gut, ich brauche mir um nichts Sorgen machen, ich bleibe hier. Aber er entscheidet sich, Gott zu dienen, Elia zu folgen. Und wir lesen über die ganzen Kapitel, die wir die Geschichte Elisas lesen können, dass Elisa ein treuer Diener und Nachfolger Elias ist. Seine Berufung ist der erste Aspekt, dass er mitgeht. Aber dann auch bei der Entrückung sagt Elia mehrmals, bleib du hier, ich gehe. Und Elisa sagt, nein, ich gehe mit. Elisa geht immer mit. Und erfüllt mit dem Geist Elias, als Elia entrückt wird, bekommt Elisa zwei Teile dieses Geistes. Und wir erkennen das, weil er die doppelte Anzahl an Wundern tut, die Elia getan hat. Er wird ein mächtiger Wundertäter in diesem gottlosen Volk, in dieser gottlosen Gegend. Und er lebt in Gemeinschaft mit Prophetenjüngern, mit einigen wenigen, die Gott bewahrt hat. Das sagt er auch schon Elia, dass er 7000 Mann hat übrig gelassen im Volk, die nicht das Knie vor den Götzen gebeugt haben. Und es gibt einige wirklich sehr krasse Stories von diesem Elisa. Ja? Eine ist, wo er sehr mitfühlend ist, als er bei einer Frau unterkommt, genau wie sein Vorgänger auch, und dann ihr Kind rettet, das gestorben ist und es wieder zum Leben erweckt durch die Kraft Gottes. Aber gleichzeitig, als ihn 40 junge Männer verspotten, kommt ein Bär, er verflucht diese Männer und ein Bär kommt und zerreißt diese 40 jungen Männer, Knaben, wie auch immer es beschrieben steht. Sein Wirkungsort ist nicht nur das Nordreich. Man denkt normalerweise, dass Propheten immer in eine bestimmte Region berufen waren. Das waren die meisten auch. Es gibt ein paar Ausnahmen, die das nicht waren. Und der Wirkungsbereich quasi Elisas ging über das gottlose Nordreich hinaus. Zum Teil auch ins Südreich und auch weiter nach oben, nämlich in die, wir nennen es mal, gottlosen heidnischen Völker. Auch Damaskus und eben Aram, das ist das Volk, das jetzt hier vor den Stadtmauern dieser Stadt steht. Er hat 5 Könige erlebt, er ist in etwa 80 Jahre alt geworden. Und all diese Könige, mit denen er in Anführungsstrichen zusammenarbeiten musste, waren alle gottlos und böse und taten, was nicht wohlgefällig war in den Augen des Herrn. Aber Elisa stand immer treu zu Israel. Trotz dieser Gottlosigkeit hat er nicht gesagt, gut, ich gehe jetzt woanders hin, ich will jetzt nicht mehr mit diesem Volk, das ärgert mich zu sehr, ich gehe jetzt. Nein, er ist immer da geblieben, immer. Und das ist wichtig für uns heute auch. Auch wenn die Leute nicht auf dich hören, auch wenn die Menschen mich nicht hören wollen, ich bleibe. Und wenn es dafür ist, als Zeugnis einfach nur zu stehen, zu sagen, ich bin hier und ich bin Diener Gottes, auch wenn ihr mich nicht hören wollt. 100 Jahre lang musste das Noah machen. Wie viele Jahre lang mussten andere Menschen, Propheten und auch Jesus selber in diesem gottlosen Volk immer wieder Zeugnis geben? Diese Aufgabe ist eine Lebensaufgabe, die endet erst mit unserem Tod. Vorher nicht. Egal, ob wir Rentner werden und denken, ach, jetzt kann ich mal ein bisschen kürzer treten, diese Aufgabe endet nicht. Und Elisa hat eine ganz besondere Funktion auch in diesem Königreich, denn er ist nicht nur jemand, der einfach nur das Wort Gottes weitergibt, sondern er erfüllt in gewissem Maße auch politische Aufgaben, weil Gott ihn beauftragt, zum Beispiel einen König zu salben, etwas zu tun, mit Menschen zu reden, Rat zu geben. Das sind auch politische Aspekte, politische Wirkungsbereiche, die Elisa hatte. Er nimmt nie ein Blatt vor den Mund, sagt immer die Wahrheit. Und er ist Gottes Werkzeug durch und durch. So, jetzt haben wir 2 Aspekte, die ganz wichtig sind in dieser Geschichte, schon abgehandelt. Das ist einmal Elisa und die Zeit, in der Elisa tätig war. Und jetzt das Dritte, und das fand ich ganz spannend, das ist das Volk Aram. Das ist dieser König Ben-Hadad, der jetzt hier gegen Israel kämpft. Und man muss sich ein bisschen mit der Vergangenheit, mit der Geschichte Israels, aber auch der Menschen, bevor es dieses Volk eigentlich gab, auseinanderzusetzen und zu verstehen, was eigentlich diese Beziehung dieser Völker miteinander war. Denn beide Völker, Aram und Israel, waren Semiten, abstammig von Sem, dem Sohn Noahs. Das heißt, die waren eigentlich in ihrem Ursprung mal Brüder, Brüdervölker. Aram war ein Sohn Seths und wer war jetzt der? Sems, Entschuldigung, Sems, ja, danke. Und deswegen im weitesten Sinne Brüder. Und es hört da nicht auf. Warum? Denn Rebekka, Isaaks Frau, die kam auch aus dem Volke Aram. Und nicht nur die, sondern auch Lea und Rachel, die Frauen Jakobs, die Frauen Israels, waren Aramäer. Also diese 2 Völker waren nicht immer schon feindselig, verfeindet und gegeneinander unterwegs. Sie waren einst mal Brüder. Und die Feindseligkeit sehen wir erst, die entsteht erst später, als Israel oder als das Volk Israel das gelobte Land einnimmt. Der erste Mann, der aus Aram kommt und schlecht gegen Israel tut, ist Bileam. Er kommt aus dem Volke und aus dem Lande Aram. Und er verflucht dieses Volk zwar nicht, weil er es nicht kann, aber er gibt den zerstörerischsten Rat, den man geben kann. Er rät dem König damals, sich mit diesem Volk zu mischen, um die eigenen Götzen und die eigenen Gebräuche in dieses Volk mit reinzubringen und es so von innen heraus zu zerstören. Und das gelingt ihm. Und das ist mit einer der Hauptgründe, warum dieses Volk so gottlos ist. Wir kennen die Geschichte von Saul und dann zu David. Und David folgt Gott nach. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann kommt sein Sohn Salomo, der am Anfang gut anfängt, aber schlecht zu Ende bringt. Er nimmt sich viele, viele heidnische Frauen und er übernimmt ihre Gebräuche und ihren Götzendienst. Er stellt überall Altäre für sie auf und so bringt er sich selbst und das ganze Volk zu Fall. Und das ist der Grund, warum dieses Volk so weit weg von ihrem Gott ist, weil es angefangen hat, vielleicht in kleinen Schritten, das passiert nicht von heute auf morgen, aber immer mehr dieser Welt gleich zu werden, immer mehr diese Götzen anzunehmen und diesen Götzen zu dienen. Und das hat Folgen. Das hat in deinem Leben und in meinem Leben immer Konsequenzen. In dem Fall bedeutete es, dass dieses Reich zerfällt, dass die Macht und der Schein, der einst existierte, zu Bruch geht. Feinde kommen und nehmen dieses Land ein. Völker, die früher mal fronpflichtig waren und Israel untertan, lehnen sich jetzt dagegen auf und greifen ständig die Städte an. Es herrscht kein Friede mehr, nur Chaos und Untergang. Und Gott beauftragt noch viele, viele Jahre vorher Elia, Hazael, das war der Vorgänger, zum König von Aram zu salben. Das heißt, er schickt Elia nach Aram in ein fremdes Volk, um dort einen König zu salben. Kann man auch nachlesen. Und er beruft dann eben Elisa. Die Aramäer kannten den Gott Israels. Das ist eine ganz wichtige Tatsache, auch in dieser Geschichte. Der war nicht unbekannt dort. Woher wissen wir das? Wir wissen das, denn einige Jahre zuvor schickt der König Arams seinen obersten Feldherrn zu Elisa. Der ist nämlich schwer krank und weil es keine Heilung mehr für ihn gibt, schickt er ihn zu dem Nachbarsvolk, zu dem Feindsvolk, wenn man so will, zu dem befeindeten Volk, um dort Hilfe zu bekommen. Und tatsächlich, Naaman geht dahin und er wird durch ein Wunder, indem er sich im Jordan wäscht, wird er gesund. Und das spricht sich rum. Ben-Hadad weiß, der König von Aram weiß, dass in Israel ein Gott ist, der lebt, der Wunder tut, der existiert und nicht erfunden ist und der mächtig ist. Und trotzdem zieht er gegen das Volk Israels. Warum? Weil er weiß, dass dieses Volk genauso gottlos ist wie er selber am Ende eigentlich. Welche Angst soll ich vor einem Gott haben, wenn ich weiß, dass sein eigenes Volk sowieso sich nicht für diesen Gott interessiert? Und das Spannende ist, dass Ben-Hadad selber eigentlich gar nicht weiß, dass er mit der Sache, die er hier eigentlich vorhat, auch nur ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Denn Gott benutzt ihn und schickt ihn dorthin, um Gericht zu üben an seinem eigenen Volk. Es ist Gottes Plan. Und doch, und das ist das Spannende an dieser Geschichte, und doch ist in diesem Plan Gottes Gericht zu üben Platz für seine Kinder und Buße. Immer, 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 immer ist in Gottes Plänen Platz für seine Kinder und für Buße. Das können wir so oft in der Bibel lesen. Die beste Geschichte ist wahrscheinlich Jona. Die Stadt soll untergehen. Eine ganz simple Botschaft. Diese Stadt wird untergehen und es tun alle Buße. Und die Stadt geht nicht unter. Es ist Platz für Buße. Und das sagt auch Abraham, als er mit Gott feilscht um die Stadt Sodom. Und er sagt Abraham, und Abraham sagt zu Gott, das sei ferne von dir, dass du eine solche Stadt tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte nicht der Richter der ganzen Erde gerecht richten? Ja, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und als dieser König von Aram in dieses Land eindringt und einen Hinterhalt legt und feststellt, Moment mal, irgendwas funktioniert hier nicht, ständig weichen die aus. Die kommen gar nicht zu mir. Ich lege einen Hinterhalt und keiner kommt dahin. Und dann fällt ihm ein, okay, ja, irgendeiner muss hier wohl von uns, entweder haben wir einen Spion im Lager oder irgendeiner von uns berichtet hier an den fremden König, an den feindlichen König. Und dann sagt einer der Knechte, und dieser eine Knecht, der da wohl in dem Heereslager mit diesem König ist, also für mich persönlich, das klingt schon förmlich nach Naaman. Das war der oberste Feldherr, der wird ja wahrscheinlich bei diesem Feldzug mit dabei sein. Und der sagt, nein, warte, es gibt in diesem Land jemanden, der dem König alles sagt. Alles, was du in deinem Schlafgemach sogar sagst und von dir gibst. Das weiß er, denn er hat einen lebendigen Gott. Und Naaman kannte diesen Gott. Also Änderung des Plans. Einfach nur hier im Hinterhalt warten und sitzen und nichts tun, das funktioniert nicht. Wir müssen diesen Propheten holen. Unschädlich machen, beseitigen, in irgendeiner Form. Hauptsache, dass die Israeliten nichts mehr von diesem Gott und von diesem Propheten mitbekommen. Beseitigen diesen Propheten und damit zerstören wir dann ihren Gott und ihren letzten, Rückzugsort, den letzten Mann, der noch die Fackel hochhält. Und es ist derselbe Irrtum, den so viele Menschen in der Geschichte dieser Erde und auch in der Geschichte der Bibel gemacht haben, dass sie dachten, okay, wenn ich einen Menschen beseitige, wenn ich irgendjemanden hier wegtue, dann ist Gott unschädlich gemacht und er kann nichts mehr tun. Das ist menschliches Denken, als ob Gott jemanden bräuchte, irgendetwas bräuchte, um seinen Willen und seine Macht auf dieser Welt durchzusetzen. Ein tolles Beispiel dafür ist die Geschichte mit den Philistern, die sich denken, wenn sie die Bundeslade Israels nehmen, dass dann Israel machtlos ist und dass sie dann keine Chance haben. Und was passiert? Diese Bundeslade kommt in ihren eigenen Tempel und sie werden mit Ausschlag geschlagen, sie werden krank, ihre Statuen in diesem Tempel fallen um und sie sagen, es ist so schlimm, schickt diese Bundeslade wieder zurück. Schickt sie zurück. Was wäre wohl passiert, hätten sie diesen Elisa wohl gefangen genommen? Ich will es mir gar nicht vorstellen. Wenn Gott an seiner Seite wäre, hätte es sowieso nicht funktioniert. Und Jesus war dasselbe Beispiel, die Märtyrer. Die Geschichte ist voll von Menschen, die meinen, dass sie, wenn sie uns als Christen, als Zeugen Gottes beseitigen, dass sie dann Gott beseitigt haben. War nie der Fall. Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist auferstanden. Der Tod der Märtyrer hat nur dazu geführt, dass sich mehr Menschen dem Christentum angeschlossen haben. Und Ben-Hadad unterliegt demselben Irrtum. Er meint, wenn er diesen Menschen gefangen nimmt, dann kann er endlich Israel einnehmen. Also schickt er ein großes Heer in die Stadt Dothan. Und ich hätte jetzt eigentlich eine Karte für euch dabei, aber das habe ich jetzt leider nicht. Ich weiß nicht, wenn ihr euch so Israel ein bisschen vorstellt. Dothan liegt so ziemlich im oberen Bereich, aber Mitte im Land. Und es ist nicht weit weg von Samaria. Das war die damalige Hauptstadt im Nordreich. Und er schickt ein großes Heer dorthin, um diesen einen Mann zu holen. Ja? Also er schickt nicht ein Heer, um gegen ein anderes Heer zu kämpfen. Er schickt ein großes Heer wegen eines Mannes. Und all das, obwohl er zuvor die Geschichte von Naaman erlebt hat, dass sein oberster Feldherr gesund geworden ist durch ein Wunder, durch einen lebendigen Gott. Er kennt diesen Gott aus Israel. Und er meint trotzdem, dass er hier Elisa gefangen nehmen kann. Und für mich persönlich steckt darin eine ziemlich tiefe Erkenntnis. Die Menschen wollen Gott, wenn er ihnen hilft. Wenn er ihnen helfen kann, dann nehmen sie ihn. So wie sie alles andere, was sie nehmen, was sie kriegen können, was ihnen hilft, auch nehmen. So wollen sie diesen Gott auch haben. Aber wenn er ihnen nichts mehr nutzt, so wie jetzt, dann wollen sie nicht mehr. Dann wollen sie ihn lieber beseitigen. Denn wenn er dann noch Ansprüche stellt, nein, das wollen wir nicht. Und dieser König ist genau dasselbe. Er rät seinem obersten Feldherrn, zuerst nach Israel zu gehen, um gesund zu werden durch diesen Gott. Und jetzt will er diesen Gott besser beseitigen. Warum? Weil dieser Gott nicht zulässt, dass er das Volk, das Heilige, das Volk, das erwählte Volk Gottes angreifen kann. Also will er ihn lieber beseitigen. So sind die Menschen. So gehen sie mit Gott um. Er schickt ein riesiges Heer. Und es ist interessant, denn an dem Morgen, als dann der Diener auf das Dach geht, dieses Hauses von Elisa, und Elisa kommt dann auch dahin, und er sieht dieses Heer, erschrickt er förmlich, er weiß gar nicht, was zu tun ist, er ist komplett überwältigt. Also es war wohl nicht so ein eben 100 Mann, 1000 Mann Heer, sondern das muss schon ein gewaltiges Heer gewesen sein. Oh weh, sagt er, oh weh, was sollen wir tun? Was wird mit uns geschehen? Wir sind verloren. Keine Chance, dieses Heer ist absolut übermächtig und wir haben noch nicht mal eine Streitmacht. Denn der König Israels hatte nicht ein Streitheer geschickt, um Elisa zu beschützen. Es fehlt ihm der Blick für die geistliche Welt, der Blick auf das und auf wen er sich verlassen kann. Und es ist ähnlich wie die Geschichte der Jünger mit Jesus im Boot, als der Sturm kommt und sie alle förmlich ausrasten, weil sie glauben, sie werden gleich ertrinken und Jesus schläft. Jesus schläft in dem Boot. Und er denkt sich, was ist los mit euch? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Dieser Diener weiß nicht, mit wem er da wohl auf diesem Dach ist. Das ist nicht irgendjemand. Das ist nicht irgendein dahergelaufener Typ. Das ist Elisa. Und Elisa war schon zu dem Zeitpunkt quasi eine Berühmtheit in diesem Land, wenn man so will. Jeder kannte ihn von den Dingen, die er getan hat. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil selbst in Aram ein kleines Mädchen, eine israelitische Gefangene, die im Hause dieses Naemans gedient hat, diesen Elisa kannte. Ein kleines Mädchen kannte schon von den Wundertaten Elisas. Und als dieser Naeman krank wird, sagt sie, in Israel gibt es jemanden. Elisa war bekannt. Und dieser Diener kannte Elisa vielleicht auch, aber vielleicht nicht gut genug. Vielleicht wusste er nicht, mit welchem Gott Elisa zusammenarbeitet. Wessen Diener Elisa war. Er hat keinen Blick für die geistliche Welt. Und es ist kein Wunder, denn er kannte diesen Gott nicht. Wie ich vorher gesagt habe, das war ein gottloses Volk. In diesem ganzen Land gab es 7000 Menschen, die nicht gottlos und Götzendiener waren. 7000. Dass genau dieser Diener jetzt hier, gut, ich meine, das sei jetzt mal dahingestellt, darüber könnte man jetzt streiten, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass der das nicht war. Deswegen sieht er auch diese Streitmacht nicht. Und nun macht Elisa etwas ganz, ganz Besonderes, etwas ganz Wichtiges, ein wichtiges Detail. Er bittet Gott, diesem Diener die Augen aufzutun. Herr, öffne diesem Mann die Augen auf, dass er sehe. Hier will ich kurz stehen bleiben, denn das ist ein wichtiger Aspekt. Elisa geht auf den Unglauben des Mannes ein. Er sagt nicht, mach dir keine Sorgen, dass es einen Riesenstreit macht, alles wird gut. Nein, er sagt, ich will, dass dieser Mann sieht, was ich sehe. Ist das nicht unser innerster Herzenswunsch bei all den Menschen, die wir kennen, die nicht Gott kennen? Ich wünsche mir, dass er sieht, was ich sehe. Dass er versteht, was ich verstehe. Dass er diesen Gott erkennt, den ich erkannt habe. Und deswegen geht Elisa auf diesen Unglauben von diesem Diener ein. Er sagt ihm, was passiert zuerst. Er sagt ihm, vor uns ist eine große Streitmacht, ja, aber die Streitmacht, die mit uns ist, ist viel größer als die, die du sehen kannst. Er erzählt ihm, was die Wahrheit ist. Das tun wir auch. Aber dann macht er einen wichtigen Schritt und den dürfen wir nicht vergessen. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, den Leuten zu sagen, was wir glauben, den Leuten zu sagen, was wir wissen, sondern, jetzt gehe ich noch mal kurz in den Text hinein, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und jetzt betet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sehen kann. Und der Herr öffnete ihm die Augen, dass er sah. Beten wir für die Menschen, die uns am Herzen liegen? Beten wir für die Menschen, denen wir von Gott erzählen, dass Gott ihnen die Augen öffnet? Wenn Gott es nicht tut, wird es nicht passieren. Du kannst ihnen so viel erzählen, wie du willst. Und du kannst die besten Argumente haben. Du kannst die Bibel in- und auswendig können. Du kannst empirische Beweise vorlegen, die ganz klar sagen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Das wird ihnen nicht die Augen öffnen. Nur Gott kann den Menschen die Augen öffnen. Und deswegen betet Elisa, dass dieser Mann sehen werde. Und er wird sehen. Und er erkennt, was vor ihm ist, was er einfach nur nicht gesehen hat. Aber es war da. Ein riesiges Heer von Engeln, feurige Rosse und Streitwagen. Und es ist eine absolute Überzahl. Die Gegner haben überhaupt keine Chance, auch wenn das Heer riesig groß war. Das himmlische Heer war viel größer, viel mächtiger. Und er sieht diese Wahrheit. Und ich finde es faszinierend, dass Gott Elisa erhört. Manchmal glauben wir das gar nicht, dass wenn wir beten, dass Gott uns wirklich erhören wird. Wir zweifeln daran. Und Gott und Elisa bittet ihn und Gott erhört Elisa. Gott wird dich auch erhören, wenn dein Wille und sein Wille zusammenkommen. Bete und vertraue darauf, dass Gott dich erhört. Und dieses riesige Heer, was er da sieht, das können wir können uns das einfach mal vorstellen, ja, wie mächtig und gewaltig das sein muss, wie das aussehen kann, dieses Heer von Feuerrossen und von Engeln. Und es wird sein wie in der Endzeit, denn dort wird genau dasselbe Heer beschrieben in Offenbarung 9, in Offenbarung 9, in Vers 16, können wir Folgendes lesen. Und die Zahl des reitenden Heeres war 20.000 mal 10.000. Oh, für die Kopfrechner unter euch, könnt ihr euch ausmalen, wie viele das sind. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse, die darauf saßen. Und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue, schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, die aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurden dann getötet, okay, Teil der Menschen, durch dieses Feuer, den Rauch und den Schwefel, der aus den Mäulern dieser Rösser kam. Also ein gewaltiges Heer, ein furchteinflößendes Heer, das dort sich um dieses gegnerische, feindliche Heer sammelt. Kein Grund mehr zur Sorge. Wir sind sicher, Gott ist mit uns. Und das Faszinierende an dieser Story ist eigentlich das, dass es jetzt nicht zum Kampf kommt. Jetzt erwarten alle natürlich, Spannung ist groß. Im Film würden jetzt die Fanfaren und Posaunen dröhnen. Und dann stellt man sich das vor, wie vom Berg herunter diese riesige Armee das andere Heer einfach nur platt macht. Und es passiert nicht. Es passiert nichts. Was passiert? Es kommt nicht zum Kampf. Elisa bittet stattdessen Gott, diese Menschen mit Blindheit zu schlagen. Und sie werden blind. Und das ist auch wieder etwas, was wir in dem biblischen Kontext des Alten Testamentes, auch des Neuen Testamentes, so häufig sehen. Blindheit ist immer auch ein Sinnbild, dass man Gott nicht sieht. Klar, wir sehen uns hier alle schon heute, hoffe ich, mehr oder weniger, die meisten. Aber sehen wir Gott? Sehen wir göttliches Handeln unter uns? Sehen wir Gottes Wirken unter uns? Wir schon, weil wir es glauben und wir können es sehen. Und die Welt kann es nicht sehen. Und deswegen ist es faszinierend in dieser Geschichte, dieser Gegensatz. Der eine ist blind und er wird sehend und der andere oder die anderen sind sehend, denken sie zumindest, und sie werden blind. Sie werden blind. Und diese Blindheit rührt nicht von irgendwo her. Denn das Volk Israel war auch blind in dieser Zeit. Wenn Elisa nicht gewesen wäre, um für diesen Mann zu beten, dann wäre dieser Mann blind geblieben. Wir sehen Blindheit in der Geschichte von Lot, als er in Sodom ist und die zwei Engel kommen und die Männer bedrängen sie und sie schlagen alle mit Blindheit und sie finden nicht mal ihr eigenes Zuhause. Paulus wird blind, als er versucht, nach Damaskus zu reiten, um die Kirche Gottes zu zerstören. Wird er mit Blindheit geschlagen? Und Gottes Fluch für Ungehorsam, für den Ungehorsam seines Volkes, was denkt ihr, was das ist? Es ist Blindheit. Ich lese es euch kurz vor. Im 5. Buch Mose, Kapitel 28, sagt der Herr, es gibt zwei Dinge, du kannst wählen, Segen oder Fluch. Bist du für mich, dann bin ich für dich. Bist du gegen mich, so bin ich gegen dich. Und er listet eine lange Liste von Dingen auf, von Segen, die sie erfahren, wenn sie bei Gott bleiben. Und dann listet er eine lange Liste von Dingen auf, die sie treffen werden, wenn sie von Gott sich abwenden. Er sagt Folgendes, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang. Und kein Retter wird da sein. Das ist genau das, was dieses Volk in dieser Zeit erlebt. Keine Führung, kein Ziel, keine Ordnung, Chaos, Blindheit. Keiner weiß, wo es hingehen soll. An wen soll ich mich noch wenden? Wo finde ich Zuflucht? Ich bin blind. Blind für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Blind für Gott. Und so wird der Diener, der blind war, von dieser Blindheit geheilt und er wird sehend. Und das Volk, das Gott eigentlich ja, zunichte machen möchte oder das Volk Israels zunichte machen möchte, es wird blind. Und es kommt aber nicht zum Kampf. Denn was macht Elisa nun? Er nimmt sie mit auf einen Spaziergang nach Samaria. 20 Kilometer sind das ungefähr von der Distanz her, von Dothan bis nach Samaria. Führt er eine gewaltige Streitmacht? Keine Ahnung, ich habe mir das heute so vorgestellt, wenn die so die Augen zu haben und sie laufen so. Wie lang kann man da laufen, ohne zu stolpern, hinzufallen, gegen den Baum zu laufen? Keine Ahnung, wie das ging. Also ich weiß es nicht. Aber dieses Volk ist blind und er führt es komplett bis nach Samaria. 20 Kilometer, also so einen groben Tagesmarsch. Wenn man blind ist, vielleicht braucht man auch länger. Weiß ich nicht. Aber 20 Kilometer weit. 20 Kilometer weit wissen sie nicht, was ihnen geschehen wird. Und er sagt ihnen, hey, das ist nicht die Stadt, das ist auch nicht, ich bin nicht der Mann, hier seid ihr falsch, ihr müsst woanders hin. Und so führt er sie 20 Kilometer lang bis nach Samaria. Das ganze feindliche Heer erfährt in dieser Stadt dann die Güte und Gnade unseres Herrn. Nicht die Gerechtigkeit, die ihnen eigentlich zustünde. Das wäre es, was ihnen zustünde, der Tod, denn sie wollten ihn umbringen. Sie wollten das Volk Israels vernichten. Wäre es dann nicht gerecht, dass sie vernichtet werden? Nein. Gott sagt, also ja, gerecht wäre es schon. Aber Gott hat einen anderen Plan. Gott erweist ihnen Gnade. Gnade. Und beides auf das Gebet Elisas hin. Sie werden blind auf das Gebet Elisas hin und sie werden danach wieder sehend auf das Gebet Elisas hin. Gott erhört Elisa, weil Elisa auf Gott hörte. Gott erhört dich, wenn du auf Gott hörst. Und in dieser ganzen Geschichte, ja, das sind diese Menschen, die da was tun und was passiert, aber eigentlich ist Gott derjenige, der am Werk ist. Es ist Gottes Tun. Gott schlägt mit Blindheit, Gott macht sehend. Gott ist gnädig, Gott verschont. Nicht Elisa. Elisa ist das Werkzeug Gottes, ja. Aber es ist nicht Elisa seine Macht, Elisa seine Kraft. Aber Gott hört auf Elisas Bitten, auf Elisas Gebet. Und so widerfährt diesem ganzen Volk, und ich meine, der König von Israel, der Joram, in dem Moment sagt er, ja, was soll ich denn mit dem machen? Ich bringe sie um. Das würde ich ja mit meinen Feinden zu tun. Ja, das ist das riesige Heer, jetzt habe ich die einmalige Gelegenheit. Die sind alle blind. Ich mache die unschädlich und dann habe ich Ruhe. Und Gott sagt nein. Elisa sagt nein. Würdest du das mit deinen Gefangenen auch tun? Menschen, die wehrlos sind, sie einfach umbringen? Nein. Gib ihnen zu essen. Erweise ihnen Güte. Gib ihnen zu trinken und dann schick sie wieder heim. Würdet ihr das machen? Würden wir das so machen mit den Menschen, die uns wirklich ärgern, die uns ständig auf die Nerven gehen, die uns wirklich wehtun wollen? Ihnen Güte erweisen, ihnen Essen und Trinken vorsetzen und dann sie wieder mit einem Geh mit Gott nach Hause schicken? Unglaublich. Unglaublich. Ihnen widerfährt Gnade. Und wir hören davon hier nichts. Aber stellt euch das mal vor, was werden diese Männer gemacht haben, als sie dann zurückgegangen sind? Was haben die gemacht? Diese ganzen Soldaten, zigtausende Soldaten, die gehen nach Hause zu ihren Familien zurück und erzählen ihren Familien dieses Zeugnis von diesem Gott, dieses Volkes, der sie verschont, der sie erstmal blind macht und ihnen dann Essen und Trinken vorsetzt und sie aus Gnade wieder zurück nach Hause schickt. Und dieses Zeugnis bleibt bestehen, denn wir lesen, dass danach die Heere Arams nie wieder nach Israel eingefallen sind. Und in diesem Moment, als ich das gelesen habe, habe ich mir persönlich einfach nochmal so auf der Zunge zergehen lassen, auch zu Gemüte geführt, dass Christus für uns genau das Gleiche gemacht hat. Christus hat dich und mich von der Blindheit befreit, vom Dunkel ins Licht geführt. Sehend gemacht. Und wie sind wir zu Christus gekommen? Wie kamt ihr zu diesem Kreuz? Seid ihr als Freunde Gottes an das Kreuz gekommen? Nein, die Bibel sagt, wir sind als Feinde an das Kreuz gekommen. Christus ist für seine Feinde gestorben. Keiner von uns hat hier irgendwas davon verdient. Christus starb für seine Feinde. Welche Liebe, welche Gnade und Güte hat uns unser Herr erwiesen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat uns nicht nur Essen und Trinken vorgesetzt. Er ist für dich und mich am Kreuz gestorben. Und nun lässt er uns an seinem Tisch teilhaben, an all dem Segen und all dem Glück, das daraus resultiert. Und er schickt uns nicht nur nach Hause, denn unser Zuhause ist dort oben, da sind wir noch nicht. Er schickt uns zurück an unseren Ort, da wo du bist und lebst, damit du Zeugnis gibst, damit du anderen Menschen davon erzählst und damit du ihnen dieselbe Güte und Gnade erweist, die er dir erwiesen hat. Denn du warst sein Feind, also liebe deine Feinde. Wer die Botschaft Gottes, wer die Botschaft Christi glaubt, der ist ein Kind Gottes. Und er geht auch mit offenen Augen, genauso wie Elisa, mit offenen Augen durchs Leben. Wir sehen Gottes Wirken überall in unserem Leben, in unserem Alltag, in den kleinen Dingen, manchmal in großen Dingen. Du hast heute so ein krasses Zeugnis erzählt. Gottes Wirken in unserem Leben. Sichtbar. Mit offenen Augen. Wenn mir etwas passiert, wenn ich Segen erlebe, dann erkenne ich das. Weil ich offene Augen habe, weil ich sehend bin. Wunder sind überall um uns herum sichtbar. Es müssen nicht immer übernatürliche Dinge sein, die einfach so passieren wie aus dem Nichts. Als ich gesehen habe, wie meine Tochter entstanden ist, da habe ich mir gedacht, wie geht das? Wie kann aus so etwas Kleinem, Unbedeutendem, aus sowas so ein Mensch werden? Das ist unfassbar. Der ganze Prozess, das ist alles ein Wunder. Ich kann es nicht verstehen. Und dann läuft die rum und sie entwickelt sich und sie macht Sachen, die ich ihr nicht beigebracht habe. Ja, leider. Oder vielleicht auch besser so, keine Ahnung. Ja, die einen Dinge muss man halt beibringen, ja, das Teilen und so, das muss man lernen, aber stehlen geht, schlagen geht, ja, das musste man hier nicht beibringen. Nein, aber ich meine, Dinge, die um uns passieren und wir sehen sie mit anderen Augen, weil wir wie durch eine Brille, durch eine geistige Brille überall Gottes Hand in diesen Dingen sehen können. Weil Elisa auf Gott hörte Elisa auf Gott. Er hat sein Gebet für diesen Diener erhört und er hört dein Gebet für die Menschen, die um dich herum sind. Das heißt nicht, dass es morgen passiert, dass es jetzt passiert. Wenn du sagst, yo, ich bete jetzt einmal für meine ganze Familie und dann rufe ich alle mal an und sage, und hast dich schon bekehrt? Ist schon was passiert? Siehst du jetzt endlich alles um dich herum? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Gott hat Zeit, andere Zeit, als wir sie haben. Aber er hört dich. Und du musst vertrauen, dass Gott zu seiner Zeit das Richtige tun wird. Und am Ende ist es sowieso wie mit allen Dingen auch. Alles geschieht zu Gottes Ehre. Diese ganze Geschichte ist nur für eine Sache gut, nämlich um Gott Ehre zu geben. Er ist der Macher, er ist der Vollbringer, er bringt zum Ende, wie er es gesagt hat. Alles ist zu seiner Ehre. Und deswegen will ich diese Predigt mit dem bekannten Vers aus dem 1. Korinther 10, Vers 31 schließen, den Paulus geschrieben hat, nämlich, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, ganz egal, tut alles zur Ehre Gottes. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.